Der Fall Isabella Nardoni, seit langer Zeit mal wieder ein Sagen, was ist Tondokument? Okay, kurz dazu gesagt, Isabella Nardoni war ein, ich glaube, 10-jähriges Kind. Das kommt aber in der Dokumentation, um die es hier geht, auch noch mal raus. Ich weiß es jetzt nicht genau aus dem Kopf. Auf jeden Fall ein kleines Mädchen, das wurde von einem ihrer Elternteile, von welchem weiß man nicht genau, aus dem 10. Stock aus dem Fenster geschmissen. Und zwar aus einem Fenster, wo sogar noch ein Schutznetz davor war. Derjenige hat also klarer Fall erst das Netz aufgeschnitten mit einer Schere und dann das kleine Mädchen aus dem Fenster geschmissen, was ein klarer Mordfall ist. Und es geht hier um die Umstände dieses Mordes. Das ist eigentlich eine Videodokumentation, aber ich verarbeite hier ich gebe hier jetzt einfach die Tonspur wieder. Gleich dazu gesagt sei, dass der ganze Spaß ziemlich lange dauert. Das ist eine Stunde und 45 Minuten lang. Ja, und ich hoffe, dass es euch wirklich interessiert. Wie gesagt, der Fall hat mich tief berührt, als ich die Doku gesehen habe und habe mir deswegen gedacht, bevor die wieder aus dem Internet verschwindet, mache ich davon ein Tondokument. Okay, alles klar, los geht's.
Staatspolizei, Notruf.
Um Himmels Willen, da ist ein Einbrecher im Gebäude. Er hat ein Kind aus dem Fenster geworfen.
Wie ist die Adresse? Aus welcher Höhe?
Aus dem 6. Stock. Er hat ein Kind runtergeworfen. Da ist ein Einbrecher im Haus. Oh nein!
Oh mein Gott!
Bitte kommen Sie schnell!
Ich habe es aufgenommen.
Können Sie mich hören?
Warten Sie. Hilfe ist auf dem Weg.
Das Mädchen wurde hier unten im Hof gefunden. Das Sicherheitsnetz an Isabellas Zimmerfenster war mit Messer und Schere zerschnitten.
Wir konnten nur an eines denken. Sie war uns das Liebste auf der Welt und jemand hat sie aus dem Fenster geworfen.
Wir erwarten die Aussagen von Alexandre und Anna Carolina.
Sie waren in der Wohnung. So viel steht für die Polizei fest.
Für die Menschen war das eine unfassbare Tat. Ein Kind wurde getötet.
Ich hatte noch nie einen Fall erlebt, der die öffentliche Meinung so bewegte. Es wurde ein Spektakel daraus gemacht.
Verdammt! Gerechtigkeit!
Sie alle glaubten zu wissen, was passiert war, aber in Isabellas Fall wusste das niemand.
Dieser Fall war anders als alles, womit die Polizei bisher zu tun hatte.
Die Mutter verließ ein gesundes Kind und später war sie tot.
Fakten wurden erfunden, um die Massen zu beruhigen.
Das sind kriminalistische Fakten!
Wer tötete Isabella?
Es gibt kein perfektes Verbrechen. Die Lügen kommen immer heraus.
Lasst uns durch!
Unser Rechtssystem war auf einen Fall dieses Ausmaßes nicht vorbereitet.
Dann fing das mit der Untersuchung und den Nachrichten an. Sie waren geschockt, was alles ans Tageslicht kam.
Das ist so schön.
So viele Bilder.
Simaji,
die eine beide. Typische Party.
Ich bin Isabellas Cousine. Ich bin 4 Monate älter und...
Komm schon.
Wir waren unzertrennlich. Unsere Eltern waren beide noch sehr jung. Das hat uns zusammengeschweißt.
Ich war wesentlich ruhiger als sie. Sie hatte eine ziemlich starke Persönlichkeit. Sie war...
Hebeliger.
Ja, genau. Ich war ruhiger. Gern allein.
Sie hat für alles gekämpft, was sie wollte. Du warst etwas...
Ja, ich war einsichtiger als sie. Ich konnte ein Nein besser verkraften.
Ich war 17, als ich schwanger wurde. Ich war noch in der Schule. Wir waren geschockt. Mein Bruder, also Giovannas Vater...
Mein Vater.
Sie wurde nur ein paar Monate zuvor gezeugt.
Ich habe mich auf meine Enkelin gefreut. Oder auf meinen Enkel, damals wussten wir es noch nicht. Aber mit Carolina war das etwas anderes. Sie war ja erst 17.
Wir ließen uns scheiden, als sie 11 Monate alt war. In den 4 Jahren Ehe hatten wir viele Höhen und Tiefen. Am Anfang war unsere Beziehung noch die von geschiedenen Eltern. Aber das änderte sich, als er Jatoba traf. Wir redeten nicht mehr viel, aber ich merkte, dass sie gewachsen war, nachdem sie selbst Mutter wurde. Isabella liebte ihre Geschwister. Sie war gern mit ihnen zusammen. Und es ist beruhigend für eine Mutter, die ihr Kind die Wochenenden mit dem Vater verbringen lässt, zu wissen, dass die Kinder sich vertragen. Ich habe mich gefreut, sie waren ja ein Teil ihres Lebens. Und das sollte sie genießen.
Meine letzte Erinnerung an sie ist, wie sie an jenem Freitag zu ihrem Vater ging.
Bis zu dem Moment des Unfalls hatte ich einen ganz normalen Tag. Es war Samstag, ich war mit Freunden unterwegs. Wir haben gegrillt, als mein Telefon klingelte.
Anna, Isa hatte einen Unfall. Sie ist vom Balkon gefallen. Wo ist das passiert? Bei Alexandre zu Hause.
Sie ist runtergefallen.
Es war neblig in jener Nacht und sehr leise. Wir hörten einen Streit in der Wohnung nebenan.
Als wir zu Bett gingen, hörten wir das Paar streiten. Es dauerte etwa 15 bis 20 Minuten. Dann herrschte wieder Ruhe. Und kurz darauf hörten wir jemanden aus dem Erdgeschoss schreien. Hilfe! Hilfe! Jemand hat Isabella runtergeworfen. Ich sagte, lasst uns runtergehen, vielleicht können wir helfen.
Ich bin auf Isabella zugegangen. Sie lag im Gras auf dem Hof. Nebenan war eine Glastüre. Es war alles dunkel. Als ich mich hinkniete, um zu sehen, ob sie noch Puls hat, kam Alexandre Nardoni aus der Glastüre. Er meinte, da ist jemand in meiner Wohnung. Er hat sie aus dem Fenster geworfen. Er sagte, jemand hätte das Kind aus dem Fenster geworfen. Er meinte, der Mann wäre ganz in Schwarz gekleidet. Unser Pförtner trug Schwarz.
Wir haben uns nur schnell umgezogen und sind losgefahren. Es hat eine Ewigkeit gedauert. Die 5 Minuten fühlten sich an wie 5 Stunden.
Wir haben nur noch gebetet. Wir konnten uns nichts vorstellen.
Wir wussten ja nicht, was passiert war. Als wir ankamen, war die Polizei schon da. Mein Mann wollte mit dem Auto vorfahren, aber die Polizei ließ uns nicht durch. Also bin ich aus dem Auto raus und die Straße runtergelaufen.
Ich weiß noch, ich bin aus dem fahrenden Auto gesprungen. Ich habe die Tür aufgerissen und bin losgerannt. Als ich ankam, lag sie auf dem Gras und hat nur noch ganz flach geatmet. Ich habe nicht mal daran gedacht, zu fragen, was passiert war, warum oder wie es passiert war. Ich wollte nur, dass sie so schnell wie möglich Hilfe bekommt. Ich habe sie keinen Moment allein gelassen. Ich war noch nicht wirklich beunruhigt, weil sie ja noch geatmet hat.
Alexandre kam mit seiner Tochter, seiner damaligen Frau, einem Dreijährigen und einem 11 Monate alten Baby zu Hause an. Sie fuhren durch das Einfahrtstor. Es war eine kalte Nacht. Nachdem sie geparkt hatten, hat er nach eigener Aussage die 5-Jährige in die Wohnung im 6. Stock des Gebäudes getragen. Wie Sie sehen, ist es ein gesicherter Neubau mit Netzen an Fenstern und Balkonen. Aber anderen Aussagen zufolge kam er nur Sekunden später herunter, um die anderen Kinder zu holen. Da lag das Mädchen bereits hier im Hof.
Ich weiß noch, ich habe versucht, in den Notarztwagen zu kommen, um bei ihr zu sein. Aber hinten durfte ich nicht rein, also habe ich mich nach vorn gesetzt. Ich war also im Wagen, als wir in Richtung Krankenhaus fuhren.
Als wir ins Krankenhaus kamen, wussten wir nur, dass es ein Unfall war. Ich hielt meine Tochter fest im Arm, als die Ärzte kamen, um mit uns zu sprechen.
Es dauerte nicht lange, bis sie uns erklärten, dass sie es nicht geschafft hat. Aber wir durften zu ihr ins Zimmer gehen. Leider nicht lange genug.
Unsere Welt brach zusammen. Carolina ist einfach auf dem Boden zusammengesackt. Ich habe meine Tochter gehalten und sie sah mich an und fragte, Mama, warum passiert mir das? Ich hatte keine Worte. Was sollte ich meiner Tochter auch sagen? Sie hatte gerade ihr Kind verloren. Nach einer Weile war alles, was ich herausbrachte, Liebes, wir müssen sie loslassen, damit sie gehen kann.
Als mir schließlich bewusst wurde, dass sie es nicht geschafft hat, war alles, was ich ihr ins Ohr flüstern konnte, geh in Frieden. Ich kümmere mich um alles andere. Das waren meine letzten Worte an sie. Dann fing das mit der Untersuchung und den Nachrichten an. Und wir waren geschockt, was alles ans Tageslicht kam.
Die Polizeistation 9 im Norden von São Paulo war während der Nachmittags- und Abendstunden voll mit Journalisten, die auf Alexandres und Ana Carolinas Aussage warteten. Ich war auf Abruf, als wir hörten, dass ein Kind aus der Wohnung der Eltern gefallen ist. Das war unsere erste Information. Zu Beginn gab es Zweifel, ob es sich um ein Verbrechen, einen Mord oder nur um einen schrecklichen Unfall handelte. Damals gab es sehr viele Meldungen über Kinder, die man alleine zu Hause gelassen hatte und die durch einen Sturz aus dem Fenster starben.
fatalmente caiu.
Man bat mich zur Polizeistation 9 zu kommen. Dort habe ich in einem Gespräch mit Dr. Callisto Khalil Filho erfahren, dass der Verdacht nahe lag, es handle sich um einen Mord in der Familie.
Letzte Nacht, gegen 23.30 Uhr, wurde ein 5-jähriges Mädchen aus dem 6. Stock eines Gebäudes geworfen. Es war kein Unfall. Jemand hat das Sicherheitsnetz zerschnitten und sie rausgeworfen. Eine 5-Jährige würde nie mitten in der Nacht das Netz zerschneiden und von selbst springen. Und nach Aussage des Vaters war sie bereits so müde, dass sie in seinem Schoß einschlief. Es besteht also der Verdacht auf einen Mord, da jemand das Netz zerschnitten und sie bewusst aus dem Fenster geworfen hat.
Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte immer noch, dass es sich um einen Unfall handelte. Aber dann sollten wir plötzlich alle auf die Polizeistation kommen. Was sollte ich dort?
Du sollst auf die Polizeistation kommen? Warum denn? Wir sollen das alles nochmal durchmachen? Es war doch ein Unfall.
Es war Samstagnacht und ich war auf Abruf. Meine Schicht hatte um 20 Uhr begonnen und kurz danach, um Mitternacht, hat mir ein Kollege der Staatspolizei von dem Fall berichtet. Er meinte, da war ein Einbrecher im Gebäude und während des Einbruchs wurde ein Kind aus dem 6. Stock geworfen.
Die Polizei fordert eine Aussage des Vaters und der Stiefmutter. Die Polizei fragte, ob es Drohungen gab. Ob sie Feinde hätten, die ihnen oder ihrer Familie schaden wollen.
Es gab so viel Gerede über den Pförtner, dass ich anfing, sein Leben zu recherchieren, um herauszufinden, mit wem ich es zu tun hatte. Besonders, weil die beiden den Verdacht auf ihn lenkten.
Ich rief sofort den Vertreter der Eigentümergemeinschaft an. Ich sagte ihm, mein Kind wäre gestürzt. Zunächst dachte ich ja, sie wäre vom Balkon gefallen. Ich sagte ihm, er solle sofort die Polizei und den Notarzt verständigen.
Er hat sich wie jeder andere in dieser Situation verhalten. Er hat den Verwalter angerufen und als der eintraf, hat er seine Aussage bestätigt.
Als ich dort ankam, herrschte Chaos. Jede Menge Zivilisten, Beamte der Staatspolizei. Also habe ich mir erstmal die Wohnung angesehen. Das Erste, was mir auffiel, waren die fehlenden Einbruchsspuren. Und im Wohnzimmer sah ich dann die Blutspritzer. So bekam ich meine ersten Antworten. Etwas war in der Wohnung passiert, bevor das Opfer aus dem Fenster geworfen wurde. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, ob es Isabellas Blut war. Ich hatte die Leiche noch nicht gesehen und wusste also nicht, warum oder wie das Blut dorthin kam.
Unser Job ist es, den Tatort genauestens zu untersuchen. Nach Blutspuren oder anderen Rückständen, die für unsere Untersuchungen wichtig sein könnten.
Selbst nach ein paar Tagen?
In der Wohnung herrschte Chaos. Aber ein Chaos, wie es Bewohner selbst machen. Es war nichts zerbrochen oder verschoben, wie normalerweise bei einem Einbruchsszenario. Es gab keine Anzeichen eines Kampfes mit verstreuter Kleidung, wie in einem normalen Mordfall. Es war einfach nur Unordnung.
Das waren die ersten Hinweise, dass es kein Einbruch, sondern Mord war. Es gab Blutspuren am Tatort und keine Einbruchsspuren. Nichts war am falschen Platz. Es gab auch keine Spuren eines Kampfes, dass jemand versucht hatte zu fliehen oder dass das Paar einen Streit gehabt hätte.
Uns wurde gesagt, es handle sich um den Kindsvater.
Er gibt gerade eine Stellungnahme, in die wir exklusiv zugeschaltet sind.
Alles, was mir gesagt wurde, habe ich analysiert. Ist es möglich? Würde ein Einbrecher ein Kind aus dem Fenster werfen? Ich habe ihnen all diese Fragen gestellt, um mir ein Bild von dem zu machen, was passiert sein könnte.
Sie sehen gerade exklusive Bilder. Anna Carolina, die Stiefmutter. Eine junge Frau, die Angst zu haben scheint. Ihr Gesicht ist sichtlich angespannt.
Zu Beginn war es ein ganz normaler Fall. Am Anfang haben sich die Zeitungen nicht sehr dafür interessiert. Doch dann wurde es ein Selbstläufer.
Ich war gerade auf dem Weg zur Beerdigung. Es war Sonntag und ein Fernsehsender rief mich an. Für normale Familien wie meine fanden Tragödien nur im Fernsehen statt. Und plötzlich war ich im Fernsehen. Meine Familie war im Fernsehen. Jetzt wird mir bewusst, dass meine Tochter nie lesen oder schreiben lernen oder studieren wird. Sie wird niemals 15 werden, keine Träume haben oder auf die Uni gehen. Nichts davon.
Wir müssen füreinander da sein. Manchmal fallen wir, aber wir helfen uns gegenseitig wieder auf.
Wir sprechen hier über ein Verbrechen an einem Kind, das die Massen bewegte. Ein Verbrechen, das die Mittelschicht betraf. Und das war es, was Aufmerksamkeit erregte.
Eine schreckliche Situation. Ist Ihre Familie bei Ihnen?
Ich konnte das Haus nicht mehr verlassen. Fernsehteams, Radioreporter und Journalisten belagerten mein Haus und das Tag und Nacht. Tut mir leid, ich weiß, Sie machen Ihren Job, aber ich möchte, dass Sie mich in Ruhe lassen.
Man sagt, das Kind wäre aus dem Gebäude gefallen, aber der Polizeiexperte sagt, das kann nicht sein. Stimmt das, Dr. Calio?
Wir haben es hier mit einem komplexen Fall zu tun, den wir sehr genau untersuchen. Wir überprüfen alle Informationen und jede Person, die damit zu tun haben könnte. Jeden, der sich in der Nähe des Gebäudes aufgehalten hat.
Der diensthabende Beamte war als erster vor Ort. Und als ihm Ungereimtheiten auffielen, rief er uns an. Mir wurde gesagt, es war ein Einbruch, der mit einem Todesfall endete. Wie bei jedem Einbruch untersuchten wir den Tatort. Was genau ist passiert? Die Eltern haben sie schlafen gelegt, um die anderen beiden Kinder aus dem Auto zu holen. Als sie zurückkamen, lag sie bereits unten. Man hatte sie aus dem Fenster geworfen und sie lag neben dem Pförtnerposten. Hatte sie sonstige Verletzungen? Uns wurde gesagt, nein. Okay, aber wenn sie keine sonstigen Verletzungen hatte, warum war denn Blut in der Wohnung? Eine Blutspur war direkt an der Türschwelle. Sie wurde also von außen nach drinnen transportiert. Das kann man nicht einfach ignorieren. Das Mädchen war bereits vor Betreten der Wohnung verletzt.
Die schmutzige Wäsche lag auf der Waschmaschine. Aber mir fiel ein Stück Kleidung in einem Eimer auf. Es war in Wasser eingeweicht. Wenn so viel Wäsche herumlag, warum war ausgerechnet das eingeweicht?
Da stellt sich die Frage, was war passiert? Schließlich war Blut auf der Kleidung.
Den ersten Kontakt mit diesem Fall hatten wir früh am nächsten Morgen. Wir erhielten einen Anruf von einem Beamten am Empfang, der uns einige Fragen zum Fall stellen wollte. Er wollte wissen, ob die Wunden am Körper so stark geblutet haben könnten, um diese Blutspur am Tatort zu hinterlassen.
Sie hatte eine Wunde am Kopf, die von einem spitzen Gegenstand stammte. Der hatte einen Schnitt an ihrer Stirn hinterlassen. Ihr Gesicht und ihre Nägel waren blau. Sie hatte Würgemale an ihrem Hals. Alles klare Anzeichen für Erstickung.
Todesursache waren multiple Traumata und Erstickung durch Würgen. Sie starb nicht sofort nach dem Aufprall. Sie war verletzt, aber noch am Leben. Sie hat gelitten. Man hat sie gewürgt und sie ist langsam an den Folgen des Würgens erstickt. Es gab mehrere Anzeichen an ihrem Körper, dass sie gewürgt wurde, bevor man sie aus dem Fenster warf.
Als Alexandre mit mir sprach, war seine erste Frage: Haben Sie den Einbrecher erwischt?
Über 30 Beamte wurden in dieser Nacht einberufen, weil ein Einbrecher ein kleines Mädchen aus dem Fenster geworfen hatte. Die Polizei hat das Gebiet weiträumig abgeriegelt und nach dem mutmaßlichen Täter gesucht. Aber es fehlte nichts. Es gab keine Anzeichen für einen Einbruch oder dass irgendjemand im Fahrstuhl nach unten gefahren war.
Als wir im Krankenhaus ankamen, meinte Alexandre zu mir: Rosa, sie war so glücklich. Der Einbrecher hat sie runtergeworfen. Aber wie? Als ich ankam, war die Tür aufgebrochen. Wie meinst du das, er hat sie runtergeworfen?
Er benahm sich wie ein gefangenes Tier, wie ein Löwe im Käfig. Ich habe den Einbrecher gesehen, er war schwarz gekleidet. Er hat die Tür aufgebrochen, ich habe es gesehen. Ich fragte, warum hast du ihn nicht aufgehalten, verdammt? Warum hast du nicht mit ihm gekämpft? Da änderte er das Thema.
Sie hatten denselben Gedankengang. Es wirkte wie auswendig gelernt.
Ihr fiel auf, dass die Geschichte, die sie ihr erzählten, nicht aufging, da ihre Abfolge der Ereignisse den Aussagen der Zeugen widersprach. Alexandre war mehr darauf bedacht, einen Unbekannten am Tatort für den Tod seiner Tochter verantwortlich zu machen, als das Verbrechen aufklären zu wollen. Das war ganz eindeutig.
Er fragte nichts, versuchte nur, mir seine Worte als Wahrheit zu verkaufen. Das fand ich seltsam.
Jetzt wird ihr bewusst, dass die Presse da ist. Ihr Anwalt versucht, sie zu schützen. Sie verlässt den Raum. Aber wir haben schon genug Bildmaterial.
Was genau ist passiert? Waren Sie es gemeinsam?
Das wird die Polizei entscheiden. Und die macht ihre Arbeit. Wir sind hier, um das Verhör zu überwachen. Wir können nichts zur Tat sagen.
Direkt zu Beginn tauchte das Paar mit einem Team von Anwälten bei der Polizei auf. Sie hatten schon eine Generalvollmacht für die Verteidigung in der Tasche. Das kam uns wirklich sehr seltsam vor.
Wenn wir es mit einem Medienfall zu tun haben, an dem Journalisten interessiert sind, steht hinter diesen Journalisten immer eine Meute, die Mörder und Gerechtigkeit schreit. Doch dann hörte ich eine weibliche Stimme. Mörder, Mörder. Ich blickte auf und dachte, Zivilisten? Doch es war die Revierchefin selbst, die schrie.
Zu keinem Zeitpunkt habe ich die Revierchefin das sagen hören. Aber ich hatte auch nicht die Zeit, mich mit dem zu beschäftigen, was neben unseren Untersuchungen ablief.
Sehen Sie die Menge? Alexandre und Anna Carolina kommen raus. Was für ein Trubel.
Weg vom Auto!
Ich will nur helfen!
Helft ihr ins Auto!
Mach den Weg frei!
Das ist der Wahnsinn! Nicht drängeln! Film das Auto. Hier, das Auto von vorne. Schnell. Anna Carolina sitzt bereits im Auto. Jetzt kommt noch jemand raus. Hier, sie kommen zurück. Alexandre, hier drüben.
Zu Beginn hat Anna Carolina niemanden beschuldigt.
Wir hatten keinen Grund, ihnen nicht zu glauben. Meine Familie nicht und ich auch nicht.
Man sagte uns ständig, er war es, er war es. Wir konnten das nicht glauben und sagten, er kann zwar manchmal kaltherzig sein, aber er würde doch nie sein eigenes Kind töten. Er hat Isa geliebt und sie ihn.
Wäre ich die Mutter oder Großmutter des Mädchens, würde ich auf Knien darum beten, dass es jemand anderes war. Ich wollte mir gar nicht vorstellen, dass der Vater etwas damit zu tun hatte.
Die Vizepolizeichefin ist mit den Anwälten des Paares angekommen. Wir wissen nicht, was besprochen wurde. Sie meinte nur, es wäre keine offizielle Aussage.
Ich kann nichts dazu sagen. Ist das vertraulich? Das ist alles vertraulich. Es ist extrem schwierig, ein Verbrechen zu untersuchen, in dem der Verdächtige dem Opfer so nahe stand. Unsere Verantwortung steigt um das Dreifache. Wir können uns keine Fehler leisten und den Vater oder die Mutter verdächtigen. Denn sollten diese Personen unschuldig sein, dann sind auch sie Opfer und leiden entsprechend. Wir können den Vater nicht beschuldigen, seine Tochter getötet zu haben, wenn wir uns nicht absolut sicher sind. Was ich sagen kann, ist, dass wir am Tatort Beweismaterial gesichert haben, das uns zu 70% erklärt, was an diesem Tag passiert ist. Nach 2 oder 3 Tagen Untersuchung hatte ich Beweise dafür, dass sie lügen. Und wenn er seine Tochter aus dem Fenster werfen kann, dann ist er zu allem fähig, auch zur Flucht.
Ich bitte Sie zu verstehen, dass ein solches Verbrechen auch uns aufarbeitet. Dr. Renata ist derart eingebunden, dass sie seit 3 Tagen nicht geschlafen hat. Und wir werden den Fall nicht vor Abschluss der gesetzlichen 30-Tage-Frist schließen. Nachdem das alles passiert war, rief ich Dr. Renata an. Sie meinte, Doktor, ich bin mir sicher, die beiden haben es getan.
Die Polizei hat einen vorübergehenden Haftbefehl für die mutmaßlichen Mörder angeordnet.
Die Menschen schreien Mörder. Er scheint Angst zu haben, als er herausgeführt wird. Das hier ist Alexandre. Alexandre, sind Sie unschuldig? Sind Sie unschuldig?
Ich bin unschuldig.
Kommt schon, Leute, zurück.
Warum passiert das alles, Alexandre? Alexandre beteuert seine Unschuld. Die Beamten schützen ihn. Die Menge schreit Mörder. Die Polizei versucht, Alexandre weiter zu schützen. Er versucht, zurück in das Gebäude zu kommen. Aber hier herrscht totales Chaos. Die Menge verfolgt ihn. Ein Wahnsinn. Sie jagen ihn, während er um das Gebäude herumläuft. Hier, jetzt geht er rein.
Für mich war es eine riskante Entscheidung. Denn sollten die Untersuchungsergebnisse den Verdacht nicht bestätigen können, dann wäre daraus sehr schnell ein Skandal geworden.
Es gibt dieses Phänomen, dass sich zu Beginn einer Untersuchung schon ein gewünschter Ausgang einschleicht. Das macht es so wichtig, dass alle Teile der polizeilichen Untersuchung in Betracht gezogen werden, um zu einem gesicherten Ergebnis zu kommen. Die Presse hingegen muss schnell sein und erwartet, dass man schnell einen Schuldigen präsentiert. Aber sobald Justiz und Spezialisten versuchen, mit der Presse Schritt zu halten, egal ob während der Untersuchung oder bei der Verhandlung, wird daraus ganz schnell eine Schlammschlacht.
Ich muss mich an die brasilianische Gesetzgebung halten, die festlegt, wie die Beteiligten ihre Beweise sammeln. Und so wie es aussieht, belasten sie den Angeklagten.
Der erste Journalist, der mich ein paar Tage nach der Tat interviewte, fragte, wie hoch wird das Strafmaß für den Angeklagten ausfallen? Ich antwortete, die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Wir wissen weder, ob er angeklagt wird, noch ob es ein Verfahren gibt, ob sie überhaupt schuldig gesprochen werden. Und Sie fragen mich jetzt schon nach der Höhe des Strafmaßes?
Eine Wochenzeitung brachte eine Schlagzeile mit den Worten, Sie waren es. Sie waren es. Das war eine Vorverurteilung.
Der Fall Nardoni.
Isabella Nardoni. Isabella Nardoni.
Alessandro Nardoni.
Alessandro und Anna Carolina sagen vor Gericht aus.
Die Mutter ist nach der Untersuchung zusammengebrochen.
Die Menschen sprachen permanent über die Tat. In der Bäckerei, in den Bars, überall wurde geredet.
Gerechtigkeit! Gerechtigkeit!
Isabella wurde aus dem sechsten Stock geworfen.
Sie dürfen nicht davonkommen.
Die Menschen betrachteten das Ganze wie eine Soap Opera.
Ladies, glauben Sie wirklich, dass eine Fünfjährige, die Angst hat, sich erst eine Schere sucht, dann das Sicherheitsnetz durchschneidet und schließlich rausspringt? Das ist verrückt!
Mein Leben wurde auf den Kopf gestellt. Es kamen Informationen ans Licht und ich dachte nur, was ist hier los?
Das ist Exklusivmaterial. Es zeigt Isabellas letzte Minuten im Supermarkt. Sie können sehen, was dort passiert ist. Das sind bislang unveröffentlichte Exklusivbilder.
Die Masse gierte nach einem bühnenreifen Drama, einer griechischen Tragödie.
Dürfen Anna Carolina Jatoba und Alessandro Nardoni das Land verlassen?
Gerechtigkeit! Gerechtigkeit! Gerechtigkeit!
Wer hat Isabella getötet?
Wir konnten das komplette Ausmaß gar nicht begreifen. Das Fernsehen berichtete ununterbrochen, den ganzen Tag lang, 24 Stunden.
Drei Zeugen, die im selben Haus leben, in dem die Tat passiert ist, haben eine eidesstattliche Aussage zu Isabellas Tod abgegeben.
Ich sprach mit einer Krankenschwester, die meinte, Lärm von einer Baustelle gehört zu haben, die den perfekten Fluchtweg bot. Dann sprach ich mit den Bauarbeitern, ob sie etwas Seltsames beobachten konnten. Sie meinten, nein. Aber jemand hätte während der Woche dort geschlafen. Vielleicht wüsste der ja was.
Der Vorarbeiter bestätigte das und meinte, der erste Arbeiter sei am Sonntag dort angekommen.
Hi, Gabriel. Gab es letzten Sonntag einen Einbruch? War irgendwas offen? Es ist nichts weggekommen, aber es war aufgebrochen.
Es war aufgebrochen.
Er erzählte mir, als er am Sonntagmorgen dort ankam, er bemerkt hatte, dass das Gatter aufgebrochen war. Dieses Holzbrett war aufgehebelt. Normal ist es vernagelt wie die anderen. Sie sind alle zusammengenagelt, aber dies hier war aufgehebelt, sodass jemand durchpasst. Es wurde nichts entwendet, aber Wagner zeigt uns, wie leicht es ist, ins Gebäude rein und wieder rauszukommen.
Er meinte, überall herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte jemand eingebrochen.
Waren Sie in der Nacht hier, Gabriel?
Ich war nicht da. Ich bin am Wochenende nie da.
Und was machte die Polizei? Nachdem der Artikel veröffentlicht wurde, am selben Abend, als die Entscheidung fallen sollte, ob man das Paar auf freien Fuß setzt, brachten sie den Bauarbeiter in die Polizeistation. Dort traf er auf die Beamten und es gibt Beweise, die vermuten lassen, dass er gezwungen wurde, seine Geschichte zu ändern. Auch den Journalisten gegenüber behauptete er, er hätte nichts gesagt. Es gäbe keine Einbruchsspuren. Nichts sei passiert.
Wurde eingebrochen? Haben Sie ausgesagt?
Ich weiß gar nichts. Ich weiß nichts über einen Einbruch.
Nein? Was haben Sie gesagt? Haben Sie den Einbrecher gesehen?
Nein. 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 Nichts. Es wurde nichts gestohlen, niemand hat eingebrochen.
Es gab keinen Einbruch?
Nein. Nein.
Das Problem war, dass die Polizei diesem Tipp nicht nachging. Hätten sie es untersucht, hätten sie den Einbrecher gefunden. Die Entscheidung trafen Sergeant Messias und zwei weitere Beamte.
Über 30 Polizeibeamte kamen zum Einsatz und haben das gesamte Gebiet durchsucht, wie vorgeschrieben.
Warum hatte die Polizei keine Meldung über einen Einbruch in dieser Nacht? Der Wachtmeister hat nichts in seinem Bericht vermerkt. Die Lösung dafür? Druck auf einen verängstigten Analphabeten auszuüben, damit dieser alles leugnet? Genau das ist passiert.
Um 14.30 Uhr nach einer Woche verlässt der mutmaßliche Mörder das Gefängnis.
Ist es wahr, was Ihnen vorgeworfen wird? Nun sagen Sie doch was. Hier drüben, sehen Sie? Hier, Alexandre.
Beziehen Sie Stellung.
Wollen Sie sich nicht verteidigen?
Alexandre, Stellung!
Unsere Spezialeinheit wurde angefordert, das Paar ins Gerichtsmedizinische Institut zu begleiten, von wo aus sie entlassen werden sollten. Dort bin ich ihnen zum ersten Mal begegnet. Was mich erstaunte, war, dass sie beide lachten. Sie redeten, als wäre nichts passiert. Ich habe sie noch gefragt, warum lachen Sie? Ihre Tochter ist tot. Das Paar wird an einen sicheren Ort gebracht. Uns wurde erklärt, dass sie keine Gefahr darstellen.
Sie hätten den Tag erleben müssen, an dem das Paar seine Stellungnahme auf dem Revier gab. Der Platz war überfüllt mit Reportern, Filmemachern, Fotografen, sogar Hubschrauber flogen.
Zudem hatten sie etwas getan, was ich noch nie zuvor erlebt
hatte.
Sie hatten das Verhör des Paares auf den 18. April gelegt, was der 6. Geburtstag des Mädchens gewesen wäre.
Das Datum, das ich für das Verhör ansetzte, war reiner Zufall. Wer auch immer glaubt, es wäre Vorsatz gewesen, liegt falsch. Denn das war es nicht.
Es war Vorsatz, um mit ihren Emotionen zu spielen. Das ist eine gängige Verhörtechnik. Schon mal was von guter Bulle, böser Bulle gehört? Das kennen selbst Kinder schon.
Es wurde gar nicht versucht, das zu vertuschen. Die Information wurde freigegeben. Es wurden sogar mobile Toiletten vor der Polizeistation aufgestellt, damit die versammelte Menge nichts verpasste, wenn das Paar sein Geständnis abgab.
Sie waren über 20 Stunden dort drin und haben nicht gestanden.
Während des Verhörs haben Alexandre und Anna Carolina jede Beteiligung an Isabellas Tod abgestritten. Doch der Zeitablauf und die Details, die das Paar über ihre Ankunft am 29. März angaben, widersprachen den Zeugenaussagen und den Beweisen.
Der Vater von Anna Jatoba, welche Isabellas Stiefmutter war, zweifelt nicht an der Unschuld des Paares.
Sie sagte, ich kann nicht glauben, was da passiert. Ich meinte, bleib stark, ich weiß, es ist hart, aber wir müssen deine Unschuld beweisen.
Was ist im Moment Ihre größte Angst?
Ich habe keine Angst. Ich bin zuversichtlich. Ich bin sicher, Sie waren es nicht. Ich werde alles für Sie tun.
Was, wenn die KTU beweist, dass Sie es doch waren?
Ich weiß nicht, was die sagen werden. Jeder behauptet jeden Tag, man hätte eine Entscheidung getroffen oder Neuigkeiten. Aber wir müssen einfach abwarten. Spekulieren bringt nichts.
Ich glaube, das Verhalten von Alexandres Vater, das seiner ganzen Familie, hat ihm sehr viel geholfen. Sie wollten unbedingt in den Nachrichten sein und ihre ganze Macht präsentieren, um irgendwie davonzukommen. Ich habe ziemlich oft von den Leuten gehört, wird man ihn verurteilen? Die sind doch reich.
Sowohl Vater als auch Großvater sind beide Strafverteidiger. Immer ruhig und besonnen scheint Steuerrechtler Antonio Nardoni die Entscheidungen zu treffen.
Für mich hat Alexandre immer eine gewisse Arroganz ausgestrahlt. Als wolle er sagen, macht doch, was ihr wollt, mein Vater regelt das. Mir kann nichts passieren, mein Vater beschützt mich. Trotz seines Alters handelte er nicht wie ein Erwachsener. Sein Vater regelte alles. Seine Angelegenheiten, Konflikte, Ehestreitereien, selbst seine Wohnsituation. Er kaufte nichts mit eigenem Geld, weil er keines hatte. Selbst über die Innenausstattung entschied sein Vater.
Er hatte nichts. Seine Familie regelte alles. Und er musste sich nicht mal benehmen dafür.
Alexandre wusste nichts über Isabellas tägliche Routine. Er kannte weder die Namen ihrer Lehrer noch den ihres Kinderarztes. Er zahlte auch nur Unterhalt, weil das Gericht es angeordnet hatte.
Hier, sehen Sie, da haben wir den Vater des Kindes, Alexandre Nardoni, der ständig versucht, der perfekte Familiensohn zu sein, aber leider immer wieder scheitert. Und dann waren da noch diese vielen Wutausbrüche in seiner Vorgeschichte gegenüber seiner Frau, Isabellas Mutter, und die wurden mit jedem Mal schlimmer.
Reden Sie mit uns! Reden Sie mit der Presse! Alexandre!
Ich kann mich erinnern, dass Anna Carolina Oliveira Anzeige gegen ihn erstattet hat. Sie hat behauptet, er hätte sie bedroht, als Isabella gerade 16 Monate alt war, weil Anna sie in einer Kinderkrippe angemeldet hatte, ohne ihn zu fragen.
Wir mussten Klage einreichen, weil er mich dauernd bedrohte. Er wollte mich sogar töten. Ja, er hat mir gesagt, er bringt mich um.
Vielleicht hat er die Kinder mal geschlagen, aber immer im Rahmen. Besonders bei Isabella. Ihr hat er nichts getan. Das bestätigt auch die Mutter.
Was fehlte in der Berichterstattung? Die offizielle Version des Paares.
Wer kann sich nicht an die Reihe von Interviews in Fantastico TV erinnern, die das Paar Nardoni gegeben hat? Das war die meistgesehenste Sendung damals.
Wir fragten Antonio Nardoni, können wir ein Interview mit den beiden machen? Noch in der Nacht rief er zurück und meinte, okay, sie machen es. Das schlug ein wie eine Bombe.
Sie werden eines schweren Verbrechens beschuldigt. Wie gehen Sie damit um?
Es war ein Desaster. Beide waren keine geübten Redner, sind völlig unvorbereitet in das Interview gegangen. Und der Reporter wusste das wirklich sehr gut auszunutzen.
Wie fühlen Sie sich nach Isabellas Tod, eines solch tragischen Todes?
Wir leiden. Wir leiden darunter, was die Menschen über uns sagen, wie sie uns bewerten und vorverurteilen, obwohl wir unschuldig sind.
Okay,
Meine Frau und ich sind ein ganz normales Paar. Anna Carolina und ich, wir sind Familienmenschen. Die Familie ist uns beiden das Wichtigste.
Während des Interviews verschwanden auch die letzten Zweifel und wir waren uns sicher. Absolut sicher.
Ihr Weinen wirkte kindisch und überzogen. Sie tat nur so, als würde sie weinen. Es war nicht mal kindisch, denn es gab keine Tränen. Wir sind eine Familie, wir sind eine Familie, wir sind eine Familie. Ja, ich habe auch eine Familie. Aber manchmal gibt es auch in einer Familie handfeste Streitereien.
Was den Zuschauern an dem Interview auffiel, war, dass immer, wenn Alexandre sprach, die Stiefmutter ihm ins Wort fiel. Sie ließ ihn keinen Satz beenden. Sie kennen uns doch gar nicht. Ich meine...
Sie kennen uns doch nur über die Medien. Und das meiste, was die behaupten, ist erfunden. Niemand kennt unsere Familie wirklich. Niemand weiß, wer wir wirklich sind.
Nach dem Interview in Fantastico TV haben viele Leute den Schluss gezogen, dass Jatobar die Hosen anhat. Aber diese These war bei genauerer Betrachtung nicht haltbar. Sie war diejenige, die missbraucht wurde. Sie war nervös, sprach mehr, hatte Angst und war eher unterwürfig. Ein weiteres wichtiges Detail in Jatobas Geschichte ist, dass sie offensichtlich depressiv war.
Kindbettdepression. Sie war ernsthaft depressiv. Ihr Sohn war gerade 11 Monate alt.
Das Chaos spiegelte ihren Gemütszustand, genau wie der Zustand der Wohnung. Es ging ihr nicht gut. Sie hat gelitten. Sie konnte kein Glück mehr fühlen. Es wurden auch keine Hände gehalten im Supermarkt. Sie war von all ihren Freunden isoliert, hatte niemanden, mit dem sie reden konnte, bekam keine Anrufe. Wir konnten keinen einzigen Freund von ihr finden.
Lassen Sie uns annehmen, wir haben es mit einem normalen Paar zu tun, welches weder böse oder brutal ist. Irgendwann verliert einer davon die Geduld und es kommt zu einem Übergriff, der nicht geplant war und nicht tödlich enden sollte, sondern einfach passiert ist. Aber wenn man sich dann seinen Fehler nicht eingestehen will, versucht man die Tat zu verschleiern. Ich weiß nicht genau, ob das hier passiert ist.
Eu não sei o que aconteceu ali dentro.
Was mir an diesem Tatort sofort ins Auge fiel, waren die Blutspuren. Aus zwei Gründen. Zum einen aufgrund ihrer Form. Doch was mich stutzig werden ließ, war, dass man versucht hatte, einige wegzuwischen. Aber eben nur halbherzig. Sie waren noch immer sichtbar.
Sie führten auf direktem Weg von der Eingangstür zur Couch.
An der Tür sah ich Blutspritzer, die in unsere Richtung deuteten. Ihre Ausrichtung sprach dafür, dass Isabella in die Wohnung getragen wurde. Sie ist nicht selbst reingegangen.
Die Tropfen entsprachen relativ genau der Schrittlänge eines Erwachsenen.
Alle Blutstropfen entsprachen einer Fallhöhe, die auf Alexandres Größe passte. Selbst wenn wir annehmen würden, dass Anna das Kind getragen hat, würden die Tropfen eine andere Form aufweisen, da sie viel kleiner ist. Wir gehen weiter. Hier in der Nähe der Couch fand ich noch weitere Blutspuren, die definitiv anders waren als die, die von der Tür kamen. Und genau diese Blutspur führte dann direkt in das Schlafzimmer der Kinder. Das Bett war ungemacht und auch dort fanden sich Blutspuren. Die letzten sichtbaren Blutspuren in der Wohnung fanden sich auf dem Fensterbrett.
Der Abwasch war nicht gemacht. Mir fiel eine Schere auf. Ich sah sie mir an und dachte sofort, damit könnte jemand das Netz durchgeschnitten haben.
Und in der Schere fanden wir Überreste und Fasern des Sicherheitsnetzes.
Es waren sehr viele Spielsachen auf dem Bett verstreut. Und Isabellas Malsachen lagen auch noch immer mitten auf dem Bett. Das macht es faktisch unmöglich, dass der Vater sie dort abgelegt hat. Das hat mich beunruhigt. Denn hier hatte der Vater ganz offensichtlich gelogen.
Die Verdächtigen wurden vorgeladen am Sonntagmorgen, dem 27. April 2008, um an einer simulierten Nachstellung der Ereignisse teilzunehmen. Die Kriminaltechnik war bereit, bis aufs kleinste Detail auf die Aussagen der Verdächtigen einzugehen. Aber sie weigerten sich, mit der Begründung, sie würden nicht dabei helfen, Beweise gegen sich zu produzieren. Der Polizeichef stellte eine förmliche Anfrage an Dr. Mauricio, den Richter, um jedweden Flugverkehr im Umkreis von 3 Kilometern zu verbieten. Also fanden sie eine andere Lösung. Sie mieteten sich einfach in den umliegenden Wohnungen und Häusern ein, sodass die Reporter und Kommentatoren mit ihren Teleobjektiven den Kriminaltechnikern genau auf die Finger sehen konnten.
Seit fast 3 Stunden befindet sich ein Team aus 10 Spezialisten in der Wohnung, in der am 29. März das grausame Verbrechen geschah.
Durch die Simulation konnten wir einen genauen Zeitablauf erstellen, was für die Ermittlungen extrem wichtig war.
Wir haben dann alle Informationen seit Beginn der Untersuchung zusammengeführt. Der Wagen zum Beispiel hatte ein GPS, wodurch man genau festlegen konnte, wann der Motor ausgeschaltet wurde. Und das geschah ganz genau um 23.36 Uhr. Sie gingen nach oben in die Wohnung. In diesem Zeitfenster, das aus 15 Minuten bestand, hat sich alles abgespielt. Um 23.49 Uhr hörte der Pförtner einen Krach, der einem Autoaufprall ähnelte. Er ging hinaus und verständigte sofort den Hausverwalter. Und dieser alarmierte sofort den Notruf. Und der ging genau um 23.50 Uhr ein. Wir haben eine Aufnahme, wie der Hausverwalter genau zu dieser Zeit mit dem Notruf spricht.
Jemand hat gerade ein Kind aus dem Fenster geworfen.
Durch diese Aufnahme ist es möglich, den exakten Moment zu ermitteln, an dem der Verdächtige beim Opfer ankam. Es war genau um 23.50 Uhr und ein paar Sekunden. Also genau eine Minute, nachdem Isabella von dort oben geworfen wurde oder gefallen ist, war der Verdächtige bereits an ihrer Seite.
Während dieser Zeit ist Anna schon in der Wohnung und tätigt Anrufe. Darunter ein Anruf an ihren Vater, der nur Sekunden dauert. 6 Sekunden später ruft sie ihren Schwiegervater an, mit dem sie auch nur kurz spricht. Während sie telefoniert, liegt Isabella im Hof. Und während ihrer Gespräche mit Vater und Schwiegervater spricht der Hausverwalter bereits mit der Polizei. Sie war also in der Wohnung. Und am Telefon. Wäre eine dritte Person da gewesen, hätte sie sie sehen müssen.
Sie sagten, das Mädchen hätte geschlafen und sie wären zurück in die Garage gegangen, um die anderen Kinder zu holen. Und als sie zurückkamen, fiel ihnen auf, dass Isabella verschwunden war. Den Aussagen des Verdächtigen nach hätte dieser erst nach Mitternacht wieder unten ankommen können.
Die Simulation war wichtig, um einen Zeitablauf zu erstellen. Demnach war das unmöglich.
Alexandre Nardoni und Anna Carolina werden in Handschellen gelegt. Ihre vorläufige Verhaftung wurde am heutigen Mittwoch angeordnet. Soeben um 22.33 Uhr wird das Paar abgeführt. Hier sehen wir, wie Alexandre Nardoni zu einem Polizeifahrzeug gebracht wird.
Wir wurden zur Wache gerufen, um das Paar zu begleiten. Die Massen applaudierten und wir mussten sicherstellen, dass man die beiden nicht lyncht. Es war wirklich eine sehr angespannte Situation.
Sobald sie im Polizeirevier ankamen, gab es bereits erste Tumulte. Nicht nur Journalisten erwarteten sie, sondern auch aufgebrachte Bürger.
Die Entscheidung des Richters wurde schnell an die Medien weitergeleitet. Und der Beamte, der die beiden abholte, entfernte bewusst die Sichtschutzfolien an den Heckfenstern, wo die beiden saßen. Er erwähnte den Filmemachern gegenüber sogar: Wir haben ein Geschenk für euch.
Cinegrafistas, jornalistas, vocês vão ter presentinho. E para fechar a chave de ouro.
Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, mussten die beiden bei offenen Türen im Auto warten, sodass jeder sie filmen oder fotografieren konnte, als wären sie gefährliche Raubtiere, die die Beamten frisch eingefangen hatten.
Que a polícia havia conseguido abater.
Kamera läuft. Sagen Sie etwas.
Aufhören, das reicht.
Ich dachte, du bist durch. Mann, komm schon.
Achtung, sein Kopf.
Die Polizei kann die Presse nicht an ihrer Arbeit hindern. Und ich hatte es auch nicht eilig. Sie waren verhaftet und in Sicherheit. Wir schützen sie so gut es ging, ließen aber die Presse ihre Bilder und Aufnahmen machen. Wenn sie ihre Bilder haben, ist alles gut.
Die gesamte Presse hungerte nach Exklusivmaterial. Und in der Hitze des Gefechts wurde aus einer einfachen Überstellung ein Spektakel. War das Ausbeutung? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass der Fall das ganze Land bewegte.
Zu der Zeit befand sich die Gesellschaft in einer Phase der Läuterung.
Dieser Fall ist ohne Zweifel symbolisch für das komplexe Verhältnis zwischen Justiz und Medien. Aber das zieht sich durch unsere Geschichte. Zu Zeiten der Inquisition sind die Massen bereits zusammengelaufen, um öffentlichen Hinrichtungen beizuwohnen. Und es gab den Zuschauern schon immer eine Art Befriedigung zu sehen, wie der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Egal, ob jemand schuldig war oder ob es Beweise gab, die eine Hinrichtung rechtfertigten. Die Menschen interessieren sich nun einmal für Kriminalverfahren.
Dieses Verbrechen wurde von jemandem aus der Mittelschicht begangen, was die öffentliche Meinung extrem beeinflusst hat. Jeder konnte sich auf die eine oder andere Weise mit der Situation identifizieren. Ich bin schon durch ihre Wohnung gegangen. Ich weiß schon so viel. Jetzt bin ich neugierig und will noch mehr erfahren. Es war der perfekte Fall, um Medienaufmerksamkeit zu erzielen.
Einige Mediensender überschlugen sich förmlich und überschritten dabei ihre Grenzen. Sie führten indirekte Tests nur über die Stimme durch, ohne die Menschen vor Ort zu haben.
Um so einen Lügendetektor zu simulieren. Das kann nicht funktionieren.
Wir leiden. Wir leiden darunter, was die Menschen über uns sagen, wie sie uns bewerten und vorverurteilen, obwohl wir unschuldig sind.
Ich habe dieses Interview nicht zu verantworten und würde sowas auch nicht produzieren. Ich finde das falsch.
Francisco Sebranelli, vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Es ist mir eine Ehre, hier zu sein.
Sembranelli galt als Nationalheld.
Wie geht es Ihnen?
Gut, freut mich, hier zu sein.
Darf ich Sie Chico Sembranelli nennen?
Jeder nennt mich Sembranelli.
Sembranelli, lassen Sie uns von vorne anfangen.
Ja.
Dr. Francisco Sembranelli ist berühmt dafür, Fälle zu bearbeiten, die die öffentliche Meinung beeinflussen. Der Fall Nardoni machte Sie zum Superstar. Inwieweit hat Sie das persönlich betroffen? Wurden Sie oder Ihre Familie belästigt? Und wenn ja, wie müssen wir uns das vorstellen?
Die Menschen kamen auf der Straße auf mich zu. Da ich sehr scheu bin, wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich bin kein Promi und gehe nur meinem Beruf nach, wie immer. Ehrlich, ich war bereit für ein Verfahren. Und zwar bereits 2008, 3 Monate nach der Tat. Das habe ich auch jedem Journalisten gesagt, der mich fragte, was braucht es für die Staatsanwaltschaft noch, um den Fall endlich vor Gericht zu bringen? Ich antwortete, nichts. Der Richter muss es nur anordnen und wir erheben Anklage basierend auf den Beweisen, die uns vorliegen. Die reichen, um sie zu verurteilen.
Die Anklage wollte diesen Aufschrei zu ihrem Vorteil nutzen, weil man leichter Antworten bekommt, solange die Öffentlichkeit den Verlauf des Verfahrens und der Untersuchung beeinflussen kann.
Die Menschen haben ihren Briefen sogar Bilder beigelegt. Es waren alles freundliche Nachrichten. Und erst da wurde mir bewusst, welche Kreise das alles gezogen hatte. Die Menschen zeigten Verständnis. Manche nannten sogar ihre Töchter Isabella. Einige Briefe waren sehr berührend und haben schöne Erinnerungen hinterlassen. Sie kennen mich nicht. Mein Name ist Hosanna, ich bin 47 Jahre alt und dreifache Mutter. Seit dem 29. März 2008, als ich von Isabellas Tod gehört habe, versuche ich mich in ihre Situation zu versetzen. Manchmal wache ich nachts auf und muss an sie und ihre geliebte Tochter denken. Ich kann mir nicht annähernd vorstellen, was sie durchmachen. Aber ich bin in Gedanken bei Ihnen. Ich habe mich gefragt, was ich für Sie tun kann. Also habe ich am 18. April an meinem und Isabellas Geburtstag ein Protestbanner gemacht. Gegen eine Straffreiheit. Seit damals war ich auf vielen Protesten und war auch heute vor Gericht. Ich stand vor dem Gebäude, als Sie Ihre gerechte Strafe erhielten.
Wir hatten keine Ruhe bis zum Ende. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat gab es etwas Neues. Die Menschen wollten wissen, wie die Untersuchung voranging. Wir haben 2 Jahre lang gelitten.
Der Vorabend der Verhandlung war der schlimmste meines Lebens. Die Zeit wollte einfach nicht vergehen.
In Sao Paulo hat das Verfahren gegen Alexandre Nardoni und Anna Carolina Jatoba begonnen. Ihnen wird der Mord an Isabella im März 2008 vorgeworfen.
Das ist die umfangreichste Berichterstattung in der Geschichte Brasiliens. Eine Armee von Reportern, Radio- und Fernsehsendern, Zeitungen und anderen Medien haben vor dem Gericht Stellung bezogen.
Das Verfahren war ein einziges Spektakel. Der gesamte Bürgersteig vor dem Gebäude war voller Menschen.
Ich hatte wirklich Angst. Da waren so viele Menschen und Berichterstatter. Ich hatte Angst, angegriffen zu werden und fragte mich, was mache ich hier eigentlich?
Die Anwalt-Mandanten-Beziehung erfordert viel Vertrauen. In Fällen, in denen es um Totschlag oder wie in diesem Fall um Mord geht, braucht der Klient einen Spezialisten. Und Roberto Bojwal war einer dieser Spezialisten, einer der besten Anwälte des Landes. In seinen Händen fühlten sie sich sicher.
Der 44-jährige Roberto Pochval hat umstrittene Fälle wie den von Dr. Fara begleitet. Jorge Fara, der gestanden hatte, einen ehemaligen Patienten ermordet und zerstückelt zu haben. Er hat 13 der 15 Prozesse, die er vor Isabella hatte, gewonnen.
Hier gab es nicht viel Hoffnung. Aber sollte ich den Fall nicht annehmen, nur weil er von vornherein zum Scheitern verurteilt war? Zu Beginn wurden sie zu Unrecht vorverurteilt und jetzt haben sie das Recht auf eine richtige Verteidigung.
Bevor er das Gerichtsgebäude betrat, wurde Verteidiger Roberto Pochval von der wartenden Menge ausgebuht.
Pochval wurde sogar körperlich vor dem Gerichtsgebäude angegriffen. Aber Anwälte verteidigen nicht die Tat.
Die Menschen hungerten und schrien, getrieben von der täglichen Berichterstattung der Medien, nach einer Verurteilung.
Diese Jurastudentin hat sich mit Wasser und Essen versorgt. Sie ist früh aufgestanden, um eine der Ersten in der Reihe zu sein.
André, woher kommst du?
Aus Ponte Nova, knapp 1000 Kilometer von hier, nördlich von Sao Paulo.
Sie gehören ins Gefängnis. Es sind Mörder.
Sie sind schuldig.
Solange nichts anderes bewiesen wird, sind Sie schuldig.
Es gibt keine Beweise über eine dritte Person am Tatort. Sie sind schuldig.
Sie gehören ins Gefängnis. Es sind Monster.
Ich bin sicher, dass Sie schuldig sind. Die Gesellschaft wird Sie verurteilen.
Und dann gibt es die Geschworenen, Laien, die, die den Durchschnitt der Gesellschaft repräsentieren und jemanden verurteilen sollen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie hier jemand vorurteilsfrei in eine Verhandlung gehen soll.
Es kommt einem Lottogewinn gleich, als Geschworener für einen Fall wie den von Isabella ausgewählt zu werden. Als erstes muss man sich als Geschworener registrieren. Dann gibt es eine Art Vorauswahl von 25 Personen, aus denen schließlich 7 ausgewählt werden.
Sembranelli, als Staatsanwalt, tritt der Jury mit der geballten Last der öffentlichen Meinung auf seinen Schultern entgegen. Ihr seid für den Ausgang des Verfahrens verantwortlich und müsst euch vor der Gesellschaft dafür verantworten. Sagt das jemand, dem es um Gerechtigkeit geht?
Die Verteidigung bat das oberste Gericht, die Jury zu annullieren, weil die Geschworenen bedingt durch die öffentliche Meinungsmache nicht unbelastet waren.
Eine neutrale Verhandlung hätte nur auf dem Mars stattfinden können, denn ganz Brasilien hatte es mitbekommen und die Jury war vorbelastet.
Als ich ankam, musste ich warten, obwohl ich die Erste war, die eine Aussage machen sollte.
Ich hatte mir 4 Zeugen ausgesucht. Die erste war Anna Carolina, Isabellas Mutter. Sie sollte einen Überblick über die Familie geben und über das Verhältnis ihrer Tochter zu ihrem Vater und der Stiefmutter. Wie war das Verhältnis zu Alexandre während der Ehe, nach der Scheidung und nach der Tat? Es war eine wirklich wichtige und sehr bewegende Aussage.
Ich ging hinein und sah als erstes den Richter. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, die beiden aus dem Augenwinkel gesehen zu haben. Aber ich versuchte, mich auf meine Aussage zu konzentrieren und mich nicht weiter um die beiden zu kümmern. Das fiel mir extrem schwer.
Am heutigen Montag hat unser Reporter Sandro Barbosa Ana Carolinas de Oliveiras Aussage beigewohnt. Sandro, was war der bewegendste Moment in Ana Carolinas Aussage?
Jeder Moment, an dem sie an ihre Tochter erinnert wurde. Wenn es um die Mutter-Tochter-Beziehung ging, wurde sie emotional. Sie erzählte, wie ihre Tochter lesen und schreiben lernen wollte. Und sie realisierte, dass ihre Tochter niemals 15 Jahre alt werden würde. Dann fing sie an zu weinen.
Ich machte meine Aussage. Ich habe Stunden in Erinnerungen und Gefühlen verbracht.
Nach ihrer Aussage war der Richter verpflichtet, die Parteien zu fragen, ob die Zeugin entlassen ist. Zeugen können in Klausur genommen werden, wenn nicht alle Parteien zustimmen. Als der Richter fragte, kann die Zeugin entlassen werden, stimmte ich mit Ja und die Verteidigung dagegen.
Ein Kreuzverhör ist wichtig, um die Aussagen beider Parteien direkt vergleichen zu können. Ich bin sehr gespannt, was dann passiert. Zur Vorsicht musste ich dafür sorgen, dass die Mutter dem Rest des Verfahrens nicht beiwohnen konnte. Das war der einzige Grund und meine Entscheidung wurde sehr schlecht aufgenommen.
Auch wenn ich bereit war, mich meiner Realität und meinen Problemen mit einer Aussage zu stellen, auf Isolation war ich nicht vorbereitet.
Richter Maurizio Fosse stimmt zu. Isabellas Mutter muss bis zur letzten Aussage isoliert bleiben.
Es war nicht leicht, der Verteidigung zuzustimmen und die Mutter vielleicht für Tage zu isolieren. Sie war emotional nicht stabil und es war sehr hart.
Sie haben meine Enkelin getötet. Sie töten sie jeden Tag aufs Neue und jetzt wollen sie mir meine Tochter nehmen. Sie braucht jetzt die Unterstützung ihrer Familie. Aber man hat uns die Möglichkeit genommen, für sie da zu sein. Man verweigert ihr das Recht zu leiden, ihre Trauer herauszuschreien. Sie wollten nicht, dass sie mit den Geschworenen spricht. Deshalb musste sie allein in einem Zimmer leiden, ohne mich, ohne ihren Vater, ohne jegliche Zuwendung. Selbst die, die ihr Essen brachten, durften nicht mit ihr reden. Können Sie sich das vorstellen?
Die Geschworenen sind ohnehin isoliert.
Wir durften das Gebäude nicht verlassen, um in ein Hotel zu gehen. Wir mussten vor Ort bleiben und wurden vom Gerichtssaal direkt in eine Art umgebauten Schlafraum gebracht. Sie blieb im Gerichtsgebäude. Ihr Zimmer war direkt neben unserem. Ich habe sie nie gesehen, aber ich hörte sie weinen. Sie weinte um ihre Tochter. Das werde ich nie vergessen.
Vier Tage lang war ich allein in diesem Zimmer. Ich konnte es nicht länger ertragen. In dem Verfahren ging es um meine Tochter. Ich war mit meinem Leben am Ende. Ich konnte nicht mal zusehen.
Irgendwann, ich weiß nicht warum, gab er auf und stimmte zu, Anna Carolina zu entlassen. Sie blieb nicht einmal als Zuschauer. Sie war emotional so getroffen, dass sie sich entschloss, nach Hause zu gehen.
Ich konnte dort nicht bleiben. Es war so hart, mit niemandem reden zu können. Alles passierte um mich herum und ich konnte es weder sehen, noch mit jemandem darüber reden. Der Moment, den ich am wichtigsten gebraucht hätte, wurde mir genommen, als man mich dort eingesperrt hat.
Die Mutter konnte dem Mordprozess um ihre Tochter leider nicht beiwohnen. Das ist wirklich sehr hart. Man hat ihr etwas genommen, was ein Heilungsprozess hätte sein können. Zu verstehen, was passiert war.
Wäre ich Nardonis Anwalt gewesen, hätte ich jeden Beweis angefochten. Ich hätte die Beweise durch eine Analyse jedes Einzelnen entkräftet.
Pochval ist ein fantastischer Anwalt und ich schätze ihn sehr. Aber seine Verteidigung hatte einige Schwächen. Es war ein harter Job, aber eine Verurteilung stand so gut wie fest. Warum hat die Verteidigung versucht, jede kleinste Schwachstelle im offiziellen Bericht offenzulegen?
Steht die Verteidigung unter Druck? Warum?
Hören Sie, ich kann weder bestätigen noch dementieren, dass die Verteidigung unter Druck steht. Was ich sagen kann, ist, dass die Jury ein Recht auf Aufklärung hat.
Ich wurde direkt zu Beginn in den Fall Nardoni hineingezogen, als die Anwälte mir den Job anboten. Aber ich sagte seinem Vater: Behalte dein Geld, dein Sohn ist schuldig. Man wird ihn verurteilen. Auch wenn ich nicht allen Details des Berichts zustimmen konnte.
Die Polizei, die Gerichtsmedizin und auch die Staatsanwaltschaft. Keiner hatte das Ass im Ärmel, das unanfechtbar war. Also, was machte man? Eine 3D-Animation, in der der gesamte Ablauf der Tatnacht minutiös nachgestellt wurde. Das war ihr Ass. Aber ganz ehrlich, das bedeutete gar nichts. Das war eine Animation.
Das Video zeigte, was die Menschen glauben wollten. Aber in einem Verfahren geht es um mehr.
Die Animation basierte auf den Funden vor Ort und der Simulation, der das Paar nicht beiwohnen wollte. Aber wir hatten genug, um einen genauen Zeitablauf zu erstellen.
Ist das die Wahrheit? Es ist die Wahrheit der Polizei. Sie sammelten Beweise und stellten das Verbrechen nach den Vorgaben der Beweise vor Ort nach.
Ein Symptom, das ich in vielen Polizeiberichten sehe. Ich nenne es Sherlock ASM. Die Profis glauben, alles erklären zu müssen. Sie fanden, soweit ich mich erinnere, 13 Blutspuren. Also hieß es, sie sind von hier nach da gegangen. Sie setzte sich hier hin. Dann stand sie auf und ging ins Schlafzimmer. Die Staatsanwaltschaft braucht eine lückenlose Version des Ablaufs. Die Geschichte braucht einen Anfang, Bewegungsmuster. Damit überzeugt man die Jury, indem man allwissend erscheint. Aber bei Isabella war das nicht der Fall. Wir wussten nicht alles.
An der Schlafzimmertür des Opfers fand sich eine Blutspur in Form einer Kinderhand. Der Anwalt fragte: Warum zeigt Ihr Video kein Kind, das die Tür anfasst? Die Gerichtsmediziner antworteten: Weil es nicht in unseren Ablauf gepasst hat. Daher meine Frage: Wie viele Elemente, die die Kriminaltechnik gefunden hat, passten noch nicht in den Ablauf des Videos?
Sind einige Fakten falsch? Sicher. Zum Beispiel die Aggression, mit der sie auf Isabella eingeschlagen haben soll. Das stimmt nicht.
Isabella hat hier gestanden und hatte eine Wunde am Kopf, wie das Bild zeigt. Aber sie hat schon im Wagen geblutet. Sie haben dort Luminol versprüht und das hat positiv auf Blut reagiert.
Das Luminol ermöglicht es uns, Blutspuren sichtbar zu machen, selbst nachdem sie weggewischt wurden. Und wo sich eine findet, können noch mehr sein. Ich konnte bestätigen, dass es Blut war und später, dass es menschliches Blut war.
Jemand wurde im Wagen angegriffen. Dann lasst uns den Wagen nach Blut untersuchen. Aber sie fanden keine Blutspur, die man eindeutig Isabella zuordnen konnte.
Sie machten einen DNA-Test, der nur eines bewies. Die DNA war männlich. Was kann diese Blutspur beweisen? Dass sie geschlagen wurde? Nein, es war nicht ihr Blut.
Es war unmöglich, das Blut Isabella zuzuordnen, da es mit dem eines anderen Familienmitglieds vermischt war. Wahrscheinlich mit dem eines der Jungs. Wahrscheinlich mit dem des Babys, da man es auf dem Kindersitz gefunden hat.
Sie haben ihr Bestes getan, oder? Sie haben ihren Kopf in ein Tuch gewickelt. Wo ist der Beweis? Haben Sie es auf DNA getestet? Nein. Dann haben Sie keinen Beweis.
Die Würgemale und Verletzungen an Isabellas Hals sind real. Die Gerichtsmedizin fand zudem noch Kratzspuren.
Es gibt keinen Beweis, dass sie das Kind gewürgt hat.
Es gab klare Anzeichen von Erstickung. Aber wir konnten es nicht beweisen, da es extrem schwierig gewesen wäre, den Würgemalen die entsprechenden Hände zuzuordnen.
Responsável por produzir aquelas marcas de dedo.
Um beide für den Tod des Kindes zu verurteilen, müssen Sie mir sagen, was jeder von Ihnen getan hat. Wer hat sie runtergeworfen? Wer hat sie getötet? Wer hat was getan? Und können Sie das beweisen? Konnten Sie nicht.
Es ist einfacher, an die Geschichte der bösen Stiefmutter zu glauben, die einen Pakt mit Alexandre geschlossen hat, als wäre das alles ein Horrorfilm, in dem es darum ging, das Kind zu ermorden.
Ich fragte die Kriminaltechniker, warum zeigen Sie in dem Video, wie die Stiefmutter das Kind wirkt, wenn nicht mal der Doktor das bestätigen kann?
Se o próprio médico diz que não é possível afirmar isso.
Das war eine Schlussfolgerung. Wir wissen definitiv, dass Alexandre Fingernägel kauft. Aber Anna hatte normal lange Nägel, die diese Spuren hinterlassen haben können.
Natürlich werden nie alle Fragen beantwortet und man konzentriert sich auf die Fehler. Aber keine Untersuchung ist makellos.
Ich habe den Geschworenen erklärt, dieser Bericht wurde vom Gerichtsmedizinischen Institut von São Paulo erstellt, einem der angesehensten des Landes, und vom Hospital das Clínicas. Aber Dr. Potschwal, der nie Medizin studiert hat, geschweige denn forensische Medizin, will Ihnen erklären, dass das alles gelogen ist? Wem würden Sie glauben?
Manche Eltern schlagen ihre Kinder. Nehmen wir an, er schlug das Kind. Das Kind fiel, stieß sich den Kopf und verstarb. Wenn wir davon ausgehen, hat sich der Vater vielleicht gefragt, was zum Teufel mache ich jetzt? Und dann hat er versucht, einen Unfall vorzutäuschen.
Plötzlich hat das Denken ausgesetzt und er konnte die Konsequenzen nicht mehr abschätzen. Also hat er instinktiv aggressiv gehandelt. Es gibt einen französischen Begriff, Folie à deux, eine induzierte Wahnstörung, die von zwei Menschen geteilt wird. Das trifft sehr gut auf Alexandre und Anna Carolina zu. Sie entsprechen einfach nicht dem Profil von Psychopathen. Der Mensch ist mehr als die Tat, die er begeht.
Für mich ist eindeutig und ganz klar bewiesen, dass beide an der Tat beteiligt waren. Beide sind für den Tod der kleinen Isabella verantwortlich. Egal, wie man es dreht und wendet. Beide waren am Ort des Geschehens zum Zeitpunkt des Sturzes. Sie können nirgendwo anders gewesen sein.
Das Verfahren hat seinen fünften und letzten Tag erreicht und noch ist kein Ende in Sicht. Nach dem Kampf der Anwälte wird sich die Jury zusammen mit dem Richter, dem Staatsanwalt und den Anwälten zu einer Geheimberatung zurückziehen. Die Menschen, die vor dem Gebäude darauf warteten, dass der Richter das Urteil über das Mikrofon verkündete, hätten auf einen Freispruch nicht friedlich reagiert.
Und der Richter war dreist genug, Verstärkerboxen auf den Straßen zu verteilen für seine Strafmaßverkündung. Was geradezu bösartig gegenüber des Paares war, das er zu verurteilen hatte. Der Mann ist schließlich Richter.
Wir erwarten in Kürze die Verkündung des Urteils über ein Soundsystem, das extra aufgestellt wurde, sodass die Menschen hier draußen es zeitgleich hören können, wenn Richter Maurizio Fosse es im Gericht verkündet.
Die Presse hätte ihre Version des Strafmaßes verkündet. Jeder hätte irgendetwas anderes behaupten können. Es war eine reine Vorsichtsmaßnahme.
Es ist beeindruckend. Keiner der Zuschauer ist bislang gegangen.
Die Leute warteten alle auf das Urteil. Ganz Brasilien und ich warteten auf das Urteil.
Die letzten Minuten der Verhandlung waren die Hölle für mich. Ich hielt die Hand meines Mannes und wir warteten gespannt auf das Urteil. Die Stille war nervenzerreißend. Als Maurizio Fosse sie schuldig sprach, hätte ich meinem Mann fast die Hand gebrochen.
Das Strafmaß sieht wie folgt aus. Alexandre Nardoni wird zu 31 Jahren, einem Monat und 10 Tagen für Mord dritten Grades an einer Minderjährigen verurteilt. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich um seine eigene Tochter handelte. Dazu kommen 8 Monate für Verfahrensbetrug. Anna Carolina Jatoba wird zu 26 Jahren und 8 Monaten verurteilt, ebenfalls wegen Mord dritten Grades an einer Minderjährigen.
Ich konnte nur noch weinen. Das war die Gerechtigkeit, auf die ich so lange gewartet hatte.
Das von Richter Maurizio Fosse verkündete Urteil gegen die Mörder bringt Ruhe und Erleichterung in die aufgebrachte Menge, die nach Gerechtigkeit geschrien hat.
Ich habe mir das Urteil im Fernsehen angesehen. Es war fast wie ein FIFA World Cup-Finale.
Es gab nichts zu feiern. Ich wollte Gerechtigkeit. Und die habe ich bekommen.
Das Strafmaß von 31 Jahren für ihn und 26 Jahren für sie stellte jeden Zuschauer zufrieden.
Brasilien kann endlich wieder auf eine gerechte Justiz hoffen.
Die Mutter hat das verdient. Ich bin so froh und so erleichtert.
Mörder!
Gerechtigkeit! Gerechtigkeit! Gerechtigkeit!
Sperrt diese Monster weg! Sie müssen hinter Gitter bleiben! Weg mit ihnen!
Mörder!
Während die Menge draußen jubelte, herrschte im Gericht eine geradezu beklemmende Stille. Die Luft war schwer. Man konnte kaum atmen. Wer hatte hier gewonnen? Niemand. Niemand jubelte. Niemand lächelte.
Das Urteil ist schon vor 2 Jahren gefallen.
Glauben Sie, ein Einspruch kann das Urteil kippen?
In diesem Land kann man an nichts mehr glauben. Aber ich gebe nicht auf.
Wir haben da ein Paar mit 3 Kindern. 2 davon sind ihre, eines gehört dem Vater. Es gibt Videos, wie sie friedlich vor sich hin leben. Eines Tages kommen sie nach Hause, haben einen Streit, schlagen eine Tochter, schneiden ein Loch in das Sicherheitsnetz und werfen das Kind aus dem Fenster. Das war die Geschichte, von der jeder überzeugt war. Genau dafür wurden die beiden verurteilt. Über 30 Jahre für ihn, 26 Jahre für sie. Aber niemand kann sagen, wer was getan hat. Für mich gibt es keinen Zweifel, dass die Geschichte so nicht passiert ist. Nicht den Schatten eines Zweifels.
Ich kann Ihnen heute sagen, vielleicht korrigieren Sie mich in ein paar Jahren, aber das war die einzige Verhandlung im Fall Nardoni. Es wird keine weitere Verhandlung geben.
Eine solche Lüge kann man nur am Leben erhalten, wenn das Paar zuvor eine Absprache getroffen hat. Dass man zwar eine Verhaftung und die Konsequenzen für die gesamte Familie in Kauf nimmt, aber kein Geständnis ablegt.
Ich glaube, jeder hat darauf gewartet, dass entweder Vater oder Stiefmutter gestehen, was wirklich passiert ist. Sie sind mit ihrem Urteil zufrieden. Sie sind ein junges Paar und haben noch viel Zeit vor sich, wenn sie entlassen werden. Was bleibt von diesem Mann? Wenn er aus dem Gefängnis kommt, wird er vor dem Spiegel stehen und sich fragen, bin ich ein Mörder? Habe ich meine Tochter getötet? Wie kann er jemals seinem Sohn in die Augen blicken und sagen, dein Vater hat deine Schwester getötet? Vielleicht ist der beste Ausweg, sich als Opfer einer Tragödie zu sehen, eines Justizfehlers, durch den man für etwas büßt, das man nicht begangen hat. Das gibt einem die Stärke, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Wenn sie, wie der Schuldspruch zeigt, tatsächlich schuldig sind, ist es verständlich, dass sie nicht gestehen, um nicht auch die letzten Sympathiepunkte zu verlieren. Es gibt immer noch Zweifel, ob sie einem Justizfehler zum Opfer fielen.
Sie sind beide schuldig. Schuldig, die Wahrheit verschwiegen zu haben. Ein solches Verbrechen passiert nicht einfach so. Vor allem, wenn man die Verschwörung hinter der Geschichte betrachtet.
Ich habe in der Geschichte der Kriminologie noch nie ein verurteiltes Paar erlebt, das nach 10 Jahren Gefängnis noch immer zusammen ist. Und die Tat noch immer leugnet. Eine Entlassung wäre für beide ein leichtes gewesen, hätten sie sich gegenseitig beschuldigt.
Da gibt es immer noch die eine Frage. Ist sie bereit, für etwas zu bezahlen, was sie nicht begangen hat?
Ich habe Annas Vater im Gerichtsgebäude getroffen. Ich bin in der Halle in ihn reingelaufen und meinte, Senor Chatoba, sagen Sie ihr, sie soll gestehen. Sie soll endlich gestehen. Er meinte, Senora Rosa, das habe ich. Aber sie lassen sie nicht, sie lassen sie nicht. Das hat er mir zugeflüstert. Patriarchale Gewalt spielt hier eine entscheidende Rolle. Sie wird kaum erwähnt, aber sie existiert. Diese Frau traf ihre Entscheidung unter patriarchaler Kontrolle. Sie muss um Geld für Binden bitten. Das ist erniedrigend für eine Frau. Ohne einen Mann, der sie unterstützt, könnte sie sich nicht mal einen Anwalt leisten. Er zahlt für ihre Kinder, sorgt für deren Unterbringung. Die Entscheidung, bei ihm zu bleiben, unterliegt diesen Faktoren. Niemand ist naiv genug zu glauben, dass es nach 14 Jahren noch um die große Liebe geht.
Nach Isabellas Tod und der Verhandlung musste ich mein Leben neu sortieren. Glücklicherweise traf ich auf meinen neuen Mann. Er ist wunderbar. Und er hat so viel Verständnis für meine Geschichte. Er ließ sich auf eine Beziehung ein, die nicht einfach werden würde. Mit ihm habe ich mir ein neues Leben aufgebaut. Mit ihm durfte ich nochmal Mutter werden. Mir meinen Traum erfüllen. Ich wollte wieder Mutter werden. Das war mein tiefster Wunsch und er ist in Erfüllung gegangen. Die Schwangerschaft war sehr emotional. Da alles wieder hochkam. Maria Fernandas Schwangerschaft war ruhiger, nachdem Miguel schon da war. Ich bin wirklich keine Helikoptermutter. Und ich wollte auf gar keinen Fall, dass sie mit der Last aufwachsen müssen, was ihre Schwester ertragen musste. Nein, das wollte ich nicht. Lange Zeit bin ich ins Bett gegangen mit dem Gedanken, wir werden uns wiedersehen. Hier oder wo auch immer. Ich habe es dir versprochen. Und dann fangen wir nochmal von vorne an.